Ja, hallo an alle. Hallo und herzlich willkommen bei Meyers Machtcafé. Mein Name ist Magdalena Riedel und gemeinsam mit Dominik Meyer von Miller & Meyer Consulting begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer 8. Folge mittlerweile. Heute wollen wir über ein sehr wichtiges und aktuelles Thema sprechen, und zwar geht es heute bei uns um Transparenz. Transparenz ist ja ein sehr heiß politisch diskutierter und sehr oft geforderter Begriff, gerade auch in der jüngsten Debatte rund um das Lobbyregister. Und genau, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie viel Transparenz demokratische Systeme brauchen, wie Transparenz mit politischer Macht zusammenhängt und wie und zu welchem Grad man in der Politik transparent handeln sollte. Und ja, wer wäre dafür besser geeignet als die Geschäftsführerin von Transparency International, Frau Anna-Maja Mertens, die wir heute bei uns zu Gast haben und die uns mit ihrer Expertise auf dem Gebiet Transparenz, Korruptionsbekämpfung und politische Macht ein bisschen mehr erzählen wird. Und dann freue ich mich auf eine spannende Diskussion und übergebe weiter an dich, Dominik.
Ja, Magdalena, herzlichen Dank. Willkommen auch von meiner Seite. Herr Anna-Maja, wie gesagt, im Herzen der deutschen Transparenzdebatte. Willkommen bei uns. Und ja, die wichtigste und spannende Frage ist ja, wenn man über Jahre sich mit dem Thema beschäftigt, wo sieht man da die Grenzen, wenn es ums Thema Transparenz geht? Wo ist denn da die Abgrenzungen zwischen dem Thema Transparenz auf der einen Seite und den großen Begriffen wie Vertrauen auf der anderen Seite oder auch Kontrolle? Wo sind die Grenzen von Transparenz?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist eigentlich ein schöner Anfang, weil dann kann ich direkt mit einem Missverständnis direkt ausräumen. Wir werden ja häufig so wahrgenommen als Transparency International, natürlich steht auch im Namen, dass wir komme, was wolle, für Transparenz sind. Und das sind wir nicht. Das ist tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden. Und das beantwortet deine Frage ja auch schon teilweise. Für uns ist Transparenz Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Das heißt, dadurch wollen wir etwas erreichen. Und ich glaube, die Frage, wo sind die Grenzen, kann man am besten dadurch beantworten, dass man versucht zu definieren, was will ich denn damit erreichen? Was will ich dadurch erreichen? Wozu ist das gut, dass wir bestimmte Sachverhalte offenlegen oder bestimmte Prozesse? Und deswegen wir sagen immer da, wo viel Macht und Geld zusammenkommt, da muss man natürlich sehr viel auch berichten. Da brauchen wir mehr Transparenz. Da ist auch Gefahr für Korruption höher, wenn Akteure auch noch weniger sind. Dann macht es Sinn, aber auch da nicht überall, sondern in bestimmten Prozessen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, erstmal damit zu beginnen und auch nochmal die Erinnerung, man kann ja auch durch zu viel Transparenz auch Intransparenz erzeugen. Wenn man alles Mögliche veröffentlicht, auch im Internet, dann ist es nicht förderlich, weil man das Relevante dann nicht so gut findet. Das ist so ein bisschen unser oder mein auch Kritikpunkt am Lobbyregister. Lobbyregister ist gut, wir haben ganz lange dafür geworben, aber es wären alle, die gerne lobbyieren wollen, dort veröffentlicht. Das heißt, die Erfolgreichen und die Erfolglosen. Und wenn man das so ein bisschen runterbricht, wir wollen eigentlich nur Bescheid wissen über die Erfolgreichen. Weil das sind ja diejenigen, die die Macht ausüben, Macht ausnutzen als starke Lobbyisten. Auch Lobbyisten haben Macht. Wir haben ja alle, auch Zivilgesellschaft hat Macht. Wir haben nur ein Problem, darüber zu reden, punktuell. Aber tatsächlich, und wenn wir da dann durchkommen, eingeladen werden, dann ist es wichtig zu sagen, wo werden wir denn eingeladen und wer wird denn sonst noch eingeladen? Wer ist ein Teil des Entscheidungsfindungsprozesses? Und deswegen ist das mit dem Lobbyregister wunderbar, gibt uns auch die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Aber es ist nicht ausreichend, weil wir brauchen einen legislativen Fußabdruck. Das heißt, so eine Prozessdokumentation, wer hat an welchen Stellen teilgenommen. Übrigens nicht, was wer gesagt hat, weil dann tatsächlich öffnen wir zu viel, da geht das Vertrauen verloren und Politik ist auch immer Findung von Kompromissen und das ist nicht förderlich für die Entscheidungsfindung, wenn einzelne Zitate mittendrin im Prozess veröffentlicht werden.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ein spannender Einstieg, nicht nur vom Lobbyregister, sondern auch von der Herausforderung zwischen dem Begriff Transparenz und Macht. Willst du noch ein bisschen darauf eingehen, das Verhältnis Macht-Transparenz? Ich habe selten jemanden aus der Spitzenverantwortung gesehen, der so locker mit dem Begriff Macht und Transparenz umgeht und es eigentlich sehr positiv bewertet. Wenn du das Verhältnis also nochmal näher eingehst zwischen Macht und Transparenz, du redest auch, es gibt Räume der Vertraulichkeit, wo man sozusagen auch reden muss, die nicht transparent sind. Was ist da das Verhältnis für dich zwischen diesen beiden großen Wörtern Macht und Transparenz?
Ja, Macht ist ja genauso wie Transparenz ein Mittel zum Zweck. Und das ist etwas, was man braucht, wenn man etwas bewegen möchte. Und deswegen würde ich sagen, ich auch bin an Macht interessiert. Ich leite hier eine Organisation, die die Welt verändern möchte. Und das kann man ohne Macht nicht tun. Und deswegen brauchen wir unbedingt an bestimmten Stellen Macht, sind daran interessiert, Verhandlungspositionen zu bekommen. Und daher brauchen wir für den Zugang. Gleichzeitig definieren wir bei Transparency Deutschland oder Transparency International Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Und da geht es just um diesen Missbrauch. Und dann müssen wir folgerichtig durch einer davon ableiten, wo ist denn die Gefahr, das Risiko für Missbrauch am höchsten? Wo ist es tatsächlich ein Amtsmissbrauch? Und da ist es wichtig, in Stellen zum Beispiel, wir alle kennen noch Maskenaffären vom letzten Jahr und so weiter, diese ganzen Sachen, wo Interessenkonflikte nicht nur Interessenkonflikte bleiben, sondern zu Korruption werden. Das heißt tatsächlich, wo ich dann als Abgeordnete vom Bundestag nicht mehr im Interesse des Volkes agiere, wie ich soll, sondern tatsächlich mich verleiten lasse von Zahlungen. Und das ist für mich die Motivation für bestimmte Entscheidungen. Und das ist für uns ein klassischer Definition auch für Machtmissbrauch und somit auch für Korruption. Gerade in solchen Situationen, wo die Gefahr ist, dass Interessenkonflikte sind ja so eine Vorstufe, wenn man die nicht gut managed, kann das im Folge zur Korruption werden. Deswegen ist ganz wichtig zu sagen, als was bin ich jetzt hier unterwegs, als was agiere ich, habe ich zwei unterschiedliche Interessen, wenn ich die habe, dann muss ich das darlegen. Das ist so, aber eigentlich ist es auch noch wichtig, und da hatten wir auch kurz schon mal drüber diskutiert, wichtig ist, dass wenn man die politische Macht hat, dass man auch eine gewisse Arbeitsruhe hat. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt ein bisschen meine private Meinung, ist es ganz wichtig, der Weg zur Macht auch darzulegen. Wir geben ja unser Vertrauen unseren Abgeordneten und sagen, ja, ich stimme für dich, weil ich glaube, dein Programm ist gut, dein Ansatz ist gut und ich glaube daran. Und das ist ein Vertrauen, was wir tatsächlich da aussprechen. Und dieses Vertrauen bedeutet auch, ich muss nicht jeden Schritt kontrollieren. Ich möchte die Zwischenergebnisse gerne kontrollieren und da auch Fragen stellen können, wie bist du dazu gekommen? Welche Argumente haben dich überzeugt? Und da sind wir wieder beim legislativen Fußabdruck. Das heißt, die Transparenz dient einerseits zur Rechenschaft, Accountability, was wir immer sagen, aber auch, was in der politischen Entscheidungsfindung und Demokratie ganz entscheidend ist, Nachvollziehbarkeit der politischen Entscheidungen. Wir müssen verstehen. Und deswegen ist es weniger über Transparenz als mehr über die Kommunikation, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, wir werden mitgenommen als Bürgerinnen und Bürger.
Das ist ja ganz spannend. Das heißt, das Gegenpol von Transparenz ist nicht Macht, der Gegenpol ist Vertrauen. Mal ganz anders gesprochen, jemand hat mir erklärt, wie kann man diesen Unterschied klar machen. Hat er mich gefragt, willst du eine Beziehung haben mit deiner Frau, die komplett transparent ist? Da habe ich gesagt, vielleicht sehr schwierig. Es gibt ja Professoren, die sagen, eine Transparenzgesellschaft ist hundertprozentig wird eine Anarchie, weil hundertprozentige Form von Transparenz ist faktisch das Gegenteil von komplette Kontrolle. Das heißt, die Menschen müssen vertrauen und Gesellschaften leben von Vertrauen und nicht von Transparenz mehrheitlich. Weil die Frage ist ja, du musst halt kontrollieren, aber faktisch musst du erstmal vertrauen. Das heißt, wirst du auch sagen, dass der Gegenpol und die Balance ist es zwischen Transparenz, ist die Frage, wie viel Transparenz ist notwendig, aber wie viel Vertrauen braucht man, dass man da immer genau diese Abwägung treffen muss? Denn erst einmal vertraut man ja der Politik, theoretisch, früher, vielleicht heute weniger als früher, aber dass das Vertrauen die Grundlage eigentlich ist, dass Gesellschaften überhaupt funktionieren und dann sagen, okay, wir kontrollieren und dann ist natürlich auch das Thema Transparenz ganz wichtig, aber hundertprozentige Transparenz kann es wohl nicht geben, oder?
Nein, also kann es nicht. Es ist einerseits, also was wir brauchen in der Gesellschaft, ist einerseits so eine Möglichkeit, Informationen zu holen, wenn man sie möchte. Also man braucht so eine generelle Transparenz über bestimmte Sachverhalte. Wir sagen ja auch, wir wollen wissen, was Politik entscheidet, ob das immer die Tagesordnungspunkte sind. Aber was wir nicht brauchen, ist tatsächlich die einzelnen Punkte. Aber wir brauchen viel mehr Nachvollziehbarkeit, die Kommunikation. Und was wir jetzt da zum Beispiel sehen, ist, dass wenn wir das bekommen, was wir auch oft fordern von Transparency Deutschland. Wir haben zum Beispiel ganz lange dafür geworben, dass es ein Transparenzregister gibt. Es gibt ein Register inzwischen in Deutschland, wo man tatsächlich die wahren Eigentümer von Unternehmen herausfinden kann. Was wir aber sehen, es ist da, es ist faktisch, je nachdem, wie man Transparenz definiert, es ist transparent. Aber es wird nicht verwendet. Und wenn es nicht verwendet wird, dann hilft es uns kein bisschen weiter. Das heißt, wir brauchen Menschen, die die Informationen von dort holen und auch verwenden und weiteren Informationen zur Verfügung stehen. Das führt uns zum Beispiel dazu, dass wir in 2 Wochen die Europäische Kommission finanziert so etwas. Wir machen einen Workshop für investigative Journalistinnen und Journalisten und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, um sie zu empowern, um zu zeigen, wie funktioniert das Register. Bitte nutzt das, weil wenn es so bleibt, dann ist es etwas für Katz, weil es gar nicht auffällt, wenn jemand seine Daten da nicht eingetragen hat oder das sind falsche Daten. Und daher ist es so, diese Verständnis von Transparenz, also sagen wir oft in der Sitzung, wenn man die Tür aufmacht, ist die Sitzung noch nicht transparent. Man muss schon zur Tür gehen und sagen, Leute, hier findet die Sitzung statt, herzlich willkommen und folgendermaßen. Das heißt, es muss umrahmt werden von einer guten Kommunikation, dass es die Transparenz ist, die wir zumindest meinen.
Das ist total spannend. Das heißt ja, im Großen und Ganzen kann man Transparenz erst richtig einschätzen, wenn man den Gesamtrahmen kennt, in der die Transparenz stattfindet. Also wenn man genau weiß, das ist eine Rolle, das ist zum Beispiel ein Ausschuss, der ist geschlossen, aber wir wissen, wer da drin sitzen, wir wissen die Themen, aber wir wissen nicht, was gesprochen wird, weil wir dann wieder vertrauen, dass das im demokratischen Prozess kommt. Aber das muss man alles wissen, um Transparenz einschätzen zu können. Das heißt, Transparenz zu verstehen, ist extrem hohe Leistung, die wir jeden Tag zeigen müssen, um auch Demokratie und Gesellschaft zu verstehen. Also das ist gar nicht mal so einfach. Man kann von Transparenz reden. Man muss es sozusagen verstehen, lernen und dann auch damit umgehen. Wie du schön sagtest, graduell verschieden anwenden.
Ja, es bedingt sich natürlich aber auch gegenseitig Transparenz und Vertrauen. Ich stamme ja aus Finnland und da ist es ja bekanntlich so, dass man bestimmte Steuerdaten sind allen öffentlich zugänglich. Es ist so, dass man sehen kann, was der Nachbar verdient, wenn man Internet guckt oder es gibt ein Hotline. Man braucht keinen Grund, das herauszufinden. Das ist einfach öffentliche Information. Man weiß aber auch, wofür der Staat diese Steuergelder verwendet. Und dann hat man empirisch das untersucht und hat festgestellt, in der Tat, in diesen Ländern, wo diese Steuertransparenz herrscht, ist diese Steuermoral am höchsten. Und dadurch, dass es immer schon so da war, zumindest solange ich lebe, guckt man nicht mehr da rein. Weil es ist eine sozusagen, antizipativ, dass alle schon davon ausgehen, dass es da ist, das reicht. Also dann weiß man, okay, ich kann das jederzeit schauen und dann werden auch noch mal einmal im Jahr die 100 Personen, die am meisten verdienen, in der Zeitung veröffentlicht. Auch das ist kein großes Ding und deswegen ist Transparenz natürlich eine Kultursache auch. Ich würde es jetzt hier in Deutschland nicht empfehlen, aber das ist auch etwas, dass wenn da bestimmte Informationen transparent dargelegt sind und vom Staat oder wenn auch immer von Akteuren erklärt, warum sind sie da, wie kann ich sie finden und dass ich einen Zugang dazu habe, das, glaube ich, fördert die Transparenz und wiederum lässt das Volk sozusagen nicht so alles so suspekt sehen. Wir haben ein Vertrauensproblem und sagen oft auch die da oben und wer weiß, was die machen. Das kann man durchaus von der politischen Seite durch proaktive Transparenz, was nicht bedeutet generelle Transparenz, aber proaktive Transparenz in bestimmten Stellen tatsächlich bekämpfen.
Spannend. Dann sagst du auch, Aufklärung ist eine prinzipielle Grundlage für Transparenz.
Ja, und für Intransparenz. Weil was ich sehr manchmal vermisse, man fühlt sich ein bisschen unterschätzt manchmal durch die politische Kommunikation. Ich kann das schon aushalten, dass nicht alles transparent ist. Aber ich würde mich freuen, dass man mir sagt, warum. Es gibt ja durchaus Situationen, wo man verhandeln kann. Das wissen wir ja auch. Wir verhandeln hier auch mit Industrieverbänden. Ich möchte auch nicht da eine Live-Schaltung unbedingt immer haben. Aber wenn wir gute Ergebnisse haben wollen, wenn wir eine Veränderung wollen, dann müssen wir einen Kompromiss eingehen. Wir müssen zuhören, wir müssen empathisch sein, wir müssen die Gegenargumente einmal uns angehört haben. Und was wir auch sehen, was auch ein Punkt ist, dass Politik mal Beratung braucht. Es ist ja auch dieser wissenschaftliche Dienst oder auch jetzt andere oder auch Lobbyistinnen und Lobbyisten, wie wir sie auch sind, dass die Politik sich nicht schämen soll dafür, eine Unterstützung von außen zu holen. Aber dass man die Politik dann an die Pranger setzt, wenn die mal irgendwie gefragt werden, können wir die und die Experten hören, das ist eine Bloßstellung dessen, dass man sagt, okay, die haben ja keine Ahnung. Und deswegen ist dieser Missbrauch auch der transparenten Daten ist auf unserer Seite geschieht genauso vielleicht wie auf der anderen Seite.
Das ist total spannend, weil das heißt ja im Großen, Begriffe wie Transparenz oder auch Macht sind erstmal neutral. Die muss man erstmal aufladen mit Kultur, mit Geschichte, mit Politik, damit sie sozusagen zum Leben erweckt werden. Und dann muss man genau schauen, wie er mit ihnen umgeht. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil das ist mir nochmal klar geworden, auch gerade eben. Und wenn es die Begriffe so eng verbunden sind wie Macht und Transparenz, und ich behaupte und dir die These entgegenwerfe, dass Macht und Transparenz sehr stark prinzipiell miteinander verwoben sind, weil natürlich auch Macht braucht Rechtfertigung. Jede Machtausübung, auch zu Hause, wenn ich meinem Kind irgendwie anschreie, muss ich mir hinterher erklären, warum ich ihn angeschrien habe. Also sie muss erklären, jede Machtausübung braucht Rechtfertigung, braucht Legitimation. Und ja, dafür ist Transparenz ein ganz entscheidender Punkt, weil wenn du Macht erklärst, kommunizierst du, wirst du transparent. Also ich würde mal behaupten, dass der große Widerspruch zwischen den Grundthematiken prinzipiell zwischen Macht und Transparenz gar nicht mal existiert.
Nein.
Oder siehst du das anders?
Da hast du absolut recht. Es verdient sich sogar manchmal. Also weil Macht ja unbedingt mit Verantwortung zusammenhängt. Das ist das, was du sagst, dass man erklären muss. Ich muss in der Lage sein, wenn ich Entscheidungen treffe, und jeder von uns hat Macht in unterschiedlichen Bereichen, im Privaten, im Job, egal in welcher Stufe man ist, man übt Macht aus, das ist gut so, das ist ein Instrument, das sollen wir so tun, aber wir müssen in der Lage sein, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie wir mit der Macht umgehen, was entschieden wurde, was wir empfehlen. Wir haben übrigens als Transparency, die Macht kommt oft durch den Brand. Wir agieren unter einem großen Brand und deswegen müssen wir wohl überlegen, was wir unter diesem Schirm sagen. Als Privatperson ist die Macht anders, aber das ist tatsächlich die Hauptmacht. Und dann ist es noch wichtig zu schauen, was legitimiert die Macht oder die politische Entscheidungsfindung und die Macht. Es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt einerseits gibt es Input-Legitimität und dann gibt es Output-Legitimität. Und Input-Legitimität ist, dass die Macht geht vom Volke aus. Wie ist das strukturiert? Ist das tatsächlich, sind die Kanäle sauber? Ist das gut strukturiert? Ist das repräsentativ? Ist das so, wie wir in unserem Gesellschaftsvertrag das vereinbart haben in der Umsetzung? Aber die Output-Legitimität ist genauso wichtig wie der Input-Legitimität. Da geht es darum, die Macht ausüben, sind verantwortlich für eine effiziente politische Entscheidungsfindung und zwar auch für die Umsetzung. Und dafür ist es manchmal wichtig, gute Entscheidungen auch in geschützten Räumen zu machen. Wenn man nur schaut, dass man basisdemokratisch alles organisiert, aber dadurch keine Entscheidung zustande kommen, fehlt die eine Seite der Legitimität. Ist es genauso schlecht, als wenn man es andersrum macht? Und dieses beides zu kombinieren, geht nur durch gute Kommunikation und gerechtfertigte Transparenz.
Bin ich ganz spannend, weil du sagst, es gibt zwei Ebenen. Die Grundlagenebene, wie ein Herrschaftssystem, wie Demokratie mit seinen Spielregeln, wie Gewaltenteilung. Und natürlich dann die konkrete Ausübung von Politik und die Entscheidungsfindung der Politik, die sich immer in der Diskrepanz zwischen der erfüllen wir die Grundlage eines liberalen Rechtsstaates zum Beispiel oder einer Compliance oder transparenten Unternehmensführung mit dem tatsächlichen Handeln. Das heißt, du hast immer einen Punkt, wo du sagen kannst, ich kann entscheiden und unterscheiden, wie man Transparenz graduell erkennen und definieren kann und sagen kann, das ist noch transparent und das ist nicht mehr transparent. Aber auch das gehört zum Beispiel dann in den Raum von Vertraulichkeit.
Ja, das hat man ja auch genauso in Unternehmensführung oder Organisationsführung, dass man das zulässig macht, wie ist der Prozess gewesen zu einer bestimmten Entscheidung. Die Entscheidung fällt man selber, aber man muss es öffnen, auch um der Kritik einen Raum zu geben. Übrigens, das ist ganz egoistisch gesehen, das ist eine bessere Entscheidungsfindung, weil es stabilisiert mich, wenn ich nicht nur Ja-Sager um mich herum geschart habe, sondern tatsächlich kritische Geister, die das vollkommen anders sehen. Und genauso muss es in einer robusten, lebendigen Demokratie auch organisiert sein. Aber um kritisieren zu können, muss mir bewusst sein, was da passiert ist. Und ich möchte nicht nur Inhalte kritisieren können, sondern ich möchte gerne auch Prozesse, weil ich als Bürgerin bin ein Teil derer, die den Gesellschaftsvertrag hier abgeschlossen haben. Und das möchte ich gerne auch in der Lage sein, mit zu verändern, wenn es mir nicht gefällt.
Ganz entscheidender Punkt. Das heißt aber, im Herzen eines liberalen Rechtsstaates sind wirklich drei wichtige Begriffe: Transparenz, dann auch Vertrauen und eben auch Macht als dynamische Form, dass überhaupt Entscheidungen und Prozesse anlaufen und Handlungen passieren. Und das ist ein wichtiges Verhältnis. Und Transparenz ist sozusagen in der Kommunikation ein graduelles Mittel, um genau in dieser Aufklärung zu verstehen, ob man sozusagen noch im Spektrum eines Gemeinwohldenkens ist oder eines liberalen Denkens ist und dann auch sagen kann, da sind die Grenze, da muss ein Register her, da muss aufgedeckt werden.
Genau so ist es. Und das ist ja auch so was Übliches, was sich subsumieren lässt, was TI oft fordert, ist eine gewisse Öffnung auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auch im nebenberuflich noch für eine Firma arbeiten müsste, dann muss ich das öffnen, damit die Gesellschaft, weil wir sind als Transparency gegenüber unseren Mitgliedern, aber auch gegenüber der Gesellschaft verantwortlich. Und da muss ich mich in der Gesellschaft erklären können und sagen, ich agiere jetzt als Geschäftsführer oder etwas anderes und folgerichtig, was wir tun, wir veröffentlichen von dem gesamten Führungskreis von unseren Mitgliedern Interessenregister. Das heißt, es wird einfach aufgezeichnet, wo bin ich Mitglied, wo arbeite ich nebenberuflich, mache ich irgendwelche Hochschulseminare und so weiter, damit man es von außen prüfen kann, ob ich gegebenenfalls Interessenkonflikte habe, weil typisch für Interessenkonflikte ist auch, man erkennt sie seltensten selbst. Die werden einfach von außen oft besser erkannt.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich möchte gerne, Magdalena hat auch einen Blick auf die ganze Runde, wer gerne meine Frage stellen möchte, einsteigen möchte, herzlich willkommen einzusteigen in die Diskussion. Ansonsten hat sich da was verändert, Anna-Maja, in dieser komplexen Form durch die Digitalisierung, durch Social Media? Sieht ihr da Veränderung, auch durch Geschwindigkeit, durch die Form von anderen Kommunikationsmöglichkeiten, von eher Unübersichtlichkeit von Kommunikation, von Fake News? Oft ist ja kaum mehr nachvollziehbar, was wir gerade gesagt haben, dass die Grundparameter von wir wissen, wer wann wie was gesagt hat, ja gar nicht mehr da sind und wir vollkommen angewiesen sind auf emotionale oder andere Formen von Herangehensweisen, um überhaupt zu verstehen, ob das ja noch Wirklichkeit ist oder ob das überhaupt wahre News sind. Wie siehst du da die Digitalisierung und Social Media für euch in der Herausforderung als Transparency International oder für Transparenz? Weil das ist ja sozusagen kaum mehr nachvollziehbar, wenn man vor den großen Plattformen steht und täglich Hunderte, Tausende, Millionen von Kommunikationsbewegungen laufen.
Ja, es ist irre. Also es ist für uns ein ganz großer Bereich, weil wir waren nicht mal mit diesem analogen Bereich fertig. Also da Macht und Verantwortung zu strukturieren, Vorschläge zu machen, wie muss es angedockt sein, dass es systemisch zusammenhängt. So, dass es nicht zufällig von einzelnen Personen, ob ich auch verantwortlich agiere, sondern quasi das eingebaut ist. Und jetzt geht das Digitale los oder ist schon lange losgegangen, wo das absolut auseinanderklafft, Macht und Verantwortung. Das heißt, man kann sehr verantwortungslos Macht ausüben. Man kann reingehen in Räume, man kann Stimmungen erzeugen, man kann Prozesse gestalten. Man kann sofort wieder verschwinden. Man kann das anonym tun, dass es überhaupt nicht möglich ist, dem zu folgen. Und dann natürlich, was in auf der Meta-Ebene passiert. Da hast du auch gesagt, diese Konzerne, also das ist sozusagen, wer besitzt dann. Ich meine, wir sehen jetzt von Elon Musk 44 Milliarden für Twitter und eigentlich sind das die Bereiche, wo ich sagen würde, weil Macht ist auch wichtig zu sagen, wer darf was besitzen und wie ist die Macht da organisiert, weil Eigentum ist natürlich auch eine Machtkomponente, wäre aus meiner Sicht etwas, was privat nicht organisiert werden darf, weil sonst ist es tatsächlich die Machtausübung in einzelnen Händen. Es ist gefährlich, geht aber, und da kann man nichts entgegensetzen, weil es gigantisch ist, groß, und die Staaten ganz oft sagen einfach, ich gebe auf, schaffe ich nicht. Also nicht nur, dass wir das da nicht geregelt bekommen, es gibt die Regelungen nicht. Wir sind noch nicht mal so, dass wir sagen können, wie können dann im digitalen Bereich die Regelungen aussehen. Und das ist einfach die, sag ich mal, die ganz großen Player fahren einfach über uns, weil sie es können. Und natürlich sind sie auch innovativ. Natürlich erzeugen sie neue innovative Prozesse. Natürlich ist es auch gut. Aber wir müssen ganz kurz Stopp machen und gucken, ist das nochmal in Demokratie theoretisch und im Hinblick auf Macht und Verantwortung, ist das gut aufgestellt und entspricht das eigentlich unserem Gesellschaftsvertrag? Weil auch diese Leute, die über uns fahren, haben dem zugestimmt, sind eigentlich Bürgerinnen und Bürger wie wir auch. Und da darf sie eigentlich keiner ausstellen, tut's aber. Im digitalen Bereich ist oft Chaos.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt, das ist ja Informationsmacht an. Wer ist denn Absender und Empfänger von Kommunikation? Und das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben, die Europäer versuchen ja durch Datenschutzregelungen oder durch die neuesten Regelungen, die jetzt in Brüssel getroffen werden, DMA, DSA sind die Fachbegriffe, wo es da geht, wie bei Hate Speech, wie man die ganzen Manipulationsversuche unterdrücken kann, Wege zu finden, die Plattform zu kontrollieren, als eines der größten Herausforderungen der Gegenwart, weil eben öffentlich und privat dort verschwimmen. Und wir haben ja gesehen, was es bedeutet, wenn ein ehemaliger US-Präsident dann seine gesamte Kommunikation über eine der größten Plattformen der Welt in der Kommunikation betreibt und er Millionen von Follower hat und in Sekunden damit die Agenda der Welt bestimmen kann.
Und da ist es tatsächlich auch so, in diesem Verhältnis zwischen Privat und Öffentlichkeit, da kommt auch der Transparenz eine besondere Bedeutung zu, weil da ist die Frage auch, wer darf bestimmen, was transparent gestaltet wird. Und da gibt es einen kleinen Vehikel, und zwar da geht es um den Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Das ist ein quasi geschützter Bereich, was die Unternehmen von sich aus erklären können. Wir veröffentlichen das nicht, weil unsere Juristen haben geprüft, das gehört, fällt unter den Geschäfts- und Betriebsgeheimnis. Und wenn wir nach der Information gefragt haben, haben wir keine Möglichkeit zu prüfen, ist das so, weil es wird in Unternehmen geprüft, und das ist tatsächlich etwas, wo wir erwarten würden, dass eine staatliche, vielleicht auch unabhängige Stelle drauf schaut, ob das tatsächlich so ist. Diese Deutungshoheit, das ist ja auch Ausübung der Macht.
Ja, und wo siehst du da die größten Herausforderungen, wo wir gerade in Deutschland davor stehen, hier diese Transparenz umzusetzen oder nicht mehr umsetzen zu können, auf Grundlage auch digitaler Herausforderungen oder auch Push-Herausforderungen, um auf dem Weg aufs Lobbyregister zu kommen, etwas am Schluss in den letzten Minuten?
Ja, ich glaube, es ist trotzdem eine Sache des Wollens. Also ich glaube, man kriegt das alles hin, wenn man das will. Es ist natürlich eine Kultursache, und ich merke, das ist schon, wenn wir kommen und Transparenz fordern, das wird wie so eine Attacke ganz oft verstanden. Und das ist einfach in der Kultur noch nicht da, dass man etwas öffnet, dass man Kalender öffnet oder sagt, mit wem man gesprochen hat. Es wird, dieser legislative Fußabdruck wird ein Challenge sein, weil das ist bisher ist es für die Politik einfach gewesen, die Lobbyistinnen und Lobbyisten zu verpflichten. Das tut ihnen ja nicht weh. Der zweite Schritt wäre tatsächlich, wo sie selber anfangen müssten zu schauen. Also sie müssen dann auch sich erklären. Ich kenne einige Interessenvertreter, die sagen, wir haben kein Problem damit, das zu veröffentlichen, aber die politische Seite will das nicht. Und da, glaube ich, müssen wir eine Kultur schaffen. Und da kommen wir nochmal zum Vertrauen auch. Ich glaube, wir würden das schaffen. Und ich habe latent die Angst, dass wir ein bisschen unterschätzt werden. Wir Bevölkerung, wir schaffen das schon auch, mit schwierigen Themen umzugehen. Und wenn man uns sagt, welche Bereiche wie veröffentlicht werden können, das ist in Ordnung. Aber dass man das Thema ganz vermeidet und nicht anfasst, weil man denkt, man kann nur verlieren, das ist ein Problem. Und deswegen glaube ich, mit dem legislativen Fußabdruck werden wir noch einige Jahre zu kämpfen haben.
Das ist eine sehr spannende Frage, die wir uns alle stellen. Wir haben ja gesagt, die erste Stufe des Registers erreicht und auch Transparency oder auch DGPOL, wo ich Vorsitzender bin, haben ja versucht, diese Transparenz auch zu leben und zu zeigen, bei auch den Grenzen, die es gibt. Und sind wir beim Fußabdruck. Wenn wir da Thema sind, wie glaubst du, kann man am besten in dem Thema Fußabdruck Transparenz erzeugen? Du hast ja schon gesprochen, es muss klar sein, wer was sagt, aber nicht die Inhalte. Wie will das Transparenz? Wie glaubst du, ist diese Transparenz in Richtung Bundestag, Richtung Bundesregierung aus dir am besten machbar? Da gibt es ja viele Diskussionen in den letzten Wochen, die wir alle führen.
Ja, also das ist ja, Teufel wird noch im Detail stecken, wie immer. Aber ich glaube, erstmal glaube ich, dass es reicht, das ist meine Meinung auch, dass das ist auch, was wir vertreten, dass man es im Nachhinein veröffentlicht. Also was ich glaube nicht, was nicht gut ist für den politischen Prozess, wenn es tatsächlich in Echtzeit irgendwie veröffentlicht wird, wer mit wem sich trifft. Dann gibt es überhaupt keine Arbeitsruhe und diese Leute haben wir ja gewählt, wir sollten sie auch arbeiten lassen. Was glaube ich wichtig ist, zu sagen, welche Organisation, welche Beteiligte haben sich, also wer wurde eingeladen, wer hat den entscheidenden Sitzungen teilgenommen. Dann kann man ja sehen, weil die Stellungnahmen inzwischen ja auch veröffentlicht werden, welche Argumente mit eingeflogen sind. Und ich glaube, das ist im Sinne der guten politischen Entscheidungsfindung, ist es für uns schon interessant zu schauen, ob irgendwelche Argumente vielleicht gar nicht vorgekommen sind. Und da können wir ja dann darauf hinweisen und sagen, Leute, die Expertinnen und Experten fehlten und folgerichtig aus meiner Sicht habt ihr es falsch entschieden, weil die Argumente waren ja anders eigentlich da. Und das würde mir reichen. Also nicht das, wer jetzt in Person mit wem darüber tatsächlich gesprochen hat. Und dann hätte man schon eine Ahnung. Und dann natürlich ist die Schwierigkeit wird sein, um welche Treffen geht es denn? Weil ich kann ja sagen, als mein Sohn noch in Kita war, der hatte einen Kumpel in Kita und der Vater vom Kumpel arbeitet im Bundestag. Ich Lobbyistin, der Abgeordnete. Unsere Jungs treffen sich zusammen, Spielplatz. Und natürlich reden wir über Politik. Ich rede immer über Politik, so, auch in Privatzeit. Und ist das jetzt ein Lobbyistentreffen? Weil natürlich sind das ähnliche Themen, was ich auch bei Transparency erwähne. Aber wenn ich das, also entweder müsste ich sagen, ja, ich müsste das dann dokumentieren oder ich fange an, ihn zu vermeiden, was natürlich furchtbare Folgen für mein Kind hätte. Ne? Und das will ich ja auch nicht. Also dieses, und da müssen wir, glaube ich, pragmatisch einfach irgendwo anfangen. Ne? Und tatsächlich würde es reichen, die Zentralen, auch wenn man sagt, ja, dann gehen sie außerhalb vom Parlament, ja, aber es fällt doch auf, wenn sie überhaupt keine Gespräche geführt haben. Also daher, und es interessiert mich eigentlich noch mehr, mit wem haben sie sich nicht getroffen, als mit wem sie sich getroffen haben.
Sehr spannend. Ich schaue jetzt doch mal in die Runde. Wer einfach kurz melden, winken, lächeln, was Sie wollen, dass wir Sie wahrnehmen, Maximilian und ich. Aber nochmal zum Lobbyregister. Das heißt, für uns alle bedeutet das, wir müssen wissen eigentlich nur, wer zu welchem Zeitpunkt in welcher Form von Systematik dabei gewesen ist. Und die Positionspapiere, wie du oft sagst, auch gesagt hast, sind ja oft schon veröffentlicht. Das heißt, damit kann man schon einen ersten Schritt machen, ohne zu viel Bürokratieaufwand hinzubekommen, um diesen transparenten Weg zu gehen.
Ja, was aber auch schon auch wichtig ist, wozu wir auch stehen, was im Lobbyregister auch vorgesehen ist, ist schon interessant zu sehen, mit welchen Mitteln man unterwegs ist. Wie ist die Konstitution der Lobbyorganisation? Weil das sagt ja sehr viel darüber aus, wie mächtig man denn ist. Es macht einen Unterschied, wenn ich mit 50 Millionen lobbyiere oder mit 5.000. So. Und das ist tatsächlich etwas, was wichtig ist, weil dann wissen wir, welche Möglichkeiten gibt es da? Wie wuchtig sind sie unterwegs und wie viel müssen wir nochmal draufschauen?
Das ist genau spannend und jetzt kommen wir schon Richtung Schluss schon, aber was sind denn deine persönlichen Eindrücke nach 3 Monaten, 4 Monaten aktivem Lobbyregister? Wo sind da sozusagen die Sachen, wo du sagst, es ist gut gelaufen, da kann man auch sehen, das ist transparenter geworden, oder wo du sagen würdest, Anna Meyer, da ist noch Nachholbedarf?
Also ich glaube, was ich bisher wahrnehme, ist ein irre Kulturschock. Also die sind alle total, also stürmisch. Man ist außer sich, weil man das erklären muss. Also das ist dieser Gegenwind, was wir auch bekommen, insbesondere Zivilgesellschaft, aber auch vielleicht auch Unternehmen. Aber die Einzelnen fangen schon damit zu arbeiten. Ich kenne Wissenschaftler, die einfach schauen, das sind nochmal die Statistiken, das sind Erkenntnisgewinn. Ich glaube, da gewinnen wir etwas. Ich kenne kein Gesetz, was beim ersten Mal total perfekt schon war. Also, dass wir da justieren sollen, wir nicht, sondern die Gesetzgeber. Ich glaube, das ist klar. Bestimmte Sachen sind nicht optimal, bestimmtes ist zu schwierig. Aber ich finde, das wurde nicht schlecht gemacht. Also dafür, dass das relativ auch kurzfristig geht und dass wir dann nochmal machbar gemacht werden müssen, finde ich top für den ersten Aufschlag. Und verständlicherweise muss man da nochmal schauen. Aber was mich überrascht hat, ist dieser Wut von manchen Leuten, dass man sich erklären muss. Und da habe ich gedacht, das wurde dann aber auch Zeit hierfür. Also ich glaube, umso mehr haben wir es gebraucht, je mehr wir geschockt sind. Das tat uns gut. Das ist genauso wie eine Massage, was weh tut. Das wird uns vorangebracht haben. Schon jetzt.
Das ist ein schöner Vergleich. Jetzt habe ich Magdalenas Hand gesehen.
Ja, genau. Ich würde dann auch gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Und zwar haben wir jetzt sehr viel über Transparenz und politische Legitimation gesprochen. Mich würde ein bisschen noch der Bereich, mit dem Transparency International ja sehr aktiv ist, also Korruptionsbekämpfung auch interessieren und Machtmissbrauch. Ihr veröffentlicht ja auch jährlich euren Korruptionsindex. Und also es ist ja ganz klar, dass es verschiedene Gründe und Hintergründe für Korruption jetzt auf Länderebene gibt, also strukturell, ökonomisch, kulturell. Mich würde es aber auch noch mal so ein bisschen vielleicht auf der persönlichen Ebene interessieren, eben von Personen, die an der Macht sind, jetzt Abgeordnete zum Beispiel. Also es gab ja im Vorfeld der Einführung des Lobbyregisters ja mehrere Skandale um CDU-Abgeordnete. Also ist jetzt, also kann man sagen, dass das ein Ding der Gelegenheit ist, jetzt, wenn man an der Macht ist, dann eben Macht auch zu missbrauchen, oder was für Faktoren sind das? Gibt es da Studien dazu? Ist das eben politisch bedingt, ökonomisch eben einfach situationsbedingt? Oder können Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu aus Ihrer Perspektive erzählen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht eine Gelegenheit gewesen, eine ganz typische Geschichte auch, dass bestimmte Prozesse gekürzt wurden, weil eine Krise da war. Also das ist auch immer eine kritische Geschichte, wo schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist risikoreich. Es ist aber auch so, dass wir natürlich eine Regelungen hatten, die das erlaubt haben. Das war ja gar nicht sozusagen gegen den vorhandenen Regelungen, dass man gleichzeitig als Lobbyist und als Abgeordneter agiert. Uns war das vorher gar nicht aufgefallen, aber erst als wir das abgearbeitet haben, das ist irre, das ist eine Kulturfrage, weil ich würde erwarten, dass in den Parteien da auch klar kommuniziert wird und dass auch nochmal dieses Bewusstsein dafür generiert wird. Aber ich glaube, das ist trotzdem, man darf es nicht überbewerten. Also wir leben in einer wahnsinnig guten Gesellschaft so. Und das ist ja einfach auch Politik arbeitet härter, als wir ahnen, glaube ich. Das ist tatsächlich so. Und das sind wirklich Ausnahmen. Und auch wenn wir immer über die Nebentätigkeiten, wir nicht so viel, aber wenn darüber gesprochen wird, es gibt nur wenige, die tatsächlich ganz große Nebentätigkeiten haben. Ja, darüber muss man reden. Aber ich glaube auch, dass es etwas ist, dass Transparenz hat auch eine entskandalisierende Wirkung. Also das war bei den Nebentätigkeiten ganz schön zu sehen. Alle haben gesagt, ja, wer weiß, was sie noch mal, und die werden doch bestimmt Nebengeschäfte machen. Und als wir das denn veröffentlicht haben, und das waren nur wirklich relativ wenige einzelne Fälle, dann hat sich die Welt nicht mehr dafür interessiert. Also das würde ich, wenn ich jetzt Politikberaterin wäre, würde ich Politik beraten, in bestimmten Punkten tatsächlich von sich aus zu öffnen, dann haben sie Ruhe.
Ein ganz entscheidender Punkt, auch eine sehr wichtige Herausforderung, und viele Abgeordnete im Deutschen Bundestag machen das ja auf ihren Webseiten. Es gibt ja sogar einige, die so in Richtung Steuererklärungen, Veröffentlichungen gehen in gewissen Formen. Also da gibt es auch eine ganz breite Spanne. Gerade letzte Frage, und dann müssen wir auf die Uhr schauen. Gerade das Transparenzthema, was wir gerade so diskutieren, vor den Entwicklungen, die wir auch mit Corona hatten und jetzt mit dem grausamen Krieg, den die Russen in der Ukraine begonnen haben, da hört man immer mehr Formen, ja, wir müssen es aktiver werden, müssen Dinge machen. Glaubst du, dass diese Dinge auch Transparenz in einer Demokratie angreifen können, dass derartige Veränderungen auch auf den Transparenzprozess große Einwirkungen haben? Oder ist das genau das, was uns stark gemacht hat, wo wir als Demokratie auch zeigen, mit dem Thema Transparenz und Vertrauen haben wir eine Basis geschaffen, um auch solche Themen meistern zu können als Europäische Union? Wie siehst du das Thema?
Da kommt es, finde ich, auf die Kommunikationsgeschick der Politiker an. Sie müssen erklären, was sie nicht erklären. Und da müssen sie gut mit umgehen. Ich glaube, Transparenz ist eine technische Sache. Und man macht es politisch, indem man das umrahmt mit einer Erklärung. Und dann ist es eine Für und Wider, das ist dann eingebettet in politischen Entscheidungen. Aber die Entscheidungen müssen dargelegt werden. Und es gibt gute Gründe, manchmal bestimmte Sachverhalte nicht transparent zu machen. Man muss aber mitgenommen werden. Und wenn jetzt über bestimmte führende Politiker gesagt wird, ja, wir wissen gar nicht, was da entschieden wird, und alle Journalisten kriegen immer Antwort, ja, Wir wissen schon und brauchen Ihnen das nicht zu sagen, das ist das große Problem. Also diese Brücke wird nicht hergestellt. Und man hat irgendwie vergessen, Ihnen zu sagen, es reicht nicht, dass ihr gute Politik macht, ihr müsst uns erreichen. Na, wir sind sozusagen eure Vorgesetzten. Und bitte berichtet uns, was ihr macht, und wir machen dann so oder so. Und die Macht haben wir.
Vollkommen bei dir. Aber dazu braucht auch die Glaubwürdigkeit der Personen. Da spielt ja auch die Aufklärung und die Vergangenheit von Rollen eine große Herausforderung, da mal die Menschen verstehen, nee, warum sagt er das jetzt? Überlegt er immer, wieso sagen Menschen welche Dinge, was ist der Hintergrund ihres Sagens? Und wenn man eben auf eine komplexe Vergangenheit schaut, dann ist die Glaubwürdigkeit und damit auch natürlich die Möglichkeit, transparent zu argumentieren und Vertrauen zu schaffen durch Kommunikation, eine große, große Herausforderung.
Ja, mehr Mut wäre mein.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Du hast nämlich gesagt, Transparenz ist eigentlich eine technische Sache. Aber das kann nur durch mehr Mut von Menschen, die Politik lieben, so wie du, als Zonenpolitiker und auch privat, dass das Thema sagen, als kleines Blut- oder Lebensexier hast, weiterlebst. Es war großartig, ganz klar, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast ziemlich klar gemacht, was Transparenz kann, aber was Transparenz auch nicht kann. Und hast auch ganz spannend aufzeigen können, dass dieses Thema Macht und Transparenz eigentlich kein so großen Gegensatz darstellt und dass am Schluss wir Menschen auch vertrauen müssen und dass auch eine moderne digitale Form im Griff bekommen werden kann, wenn wir auch mit Lobbyregister, mit Fußspur Dinge hinbekommen, die sozusagen uns die Chance geben, Dinge zu erklären, zu verstehen und damit auch transparent umzugehen. Deswegen ganz herzlichen Dank, Anna Meyer, für deine Zeit heute. Herzlichen Dank an euch, an Sie fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal und jetzt einen schönen Abend Ihnen. Der Frühling ist ja zum Glück auch hier gekommen. Und nochmal, Anna Meyer, herzlichen Dank. Euch alles Gute, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss.